Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, es soll heute um ein Thema gehen, was sehr praktischer Art ist. Und wer das erste Mal da ist, den möchte ich herzlich bitten, verstehe es nicht falsch, wir wollen nicht dein Geld. Ihr kennt alle vielleicht die Episode, wo da jemand das erste Mal in der Kirche war und der Opferteller, der ging dann zum Schluss des Gottesdienstes herum und erzählte dann später auch, das war eine schöne Sache, ich habe mir auch 5 Euro runtergenommen. Der hatte natürlich irgendwas falsch verstanden. Und mein großer Wunsch ist es, dass wir heute nach dieser Stunde verstehen, worum es geht, wenn es ums Geben geht. Das gehört auch zu unserem Christsein. Für viele von euch war das bis vor einer gewissen Zeit klar geregelt. Ja, da wurde die Kirchensteuer abgezogen und das war irgendwo alles klar, in Sack und Tüten. Ich möchte gerne mit euch heute eine Bibelarbeit machen über das Geben. Weil ich glaube, Gottes Wort ist die alleinige Richtschnur. Und wir beginnen einmal im Alten Testament. Viele von euch haben sicherlich da ein Wörtchen im Hinterkopf von dem sogenannten Zehnten, der im Alten Testament aktuell war für das Volk Israel. Da möchte ich gerne beginnen und dann fortsetzen weiter im Neuen Testament. Was sagt der Herr Jesus über den Zehnten? Was haben zur neutestamentlichen Zeit die Juden aus dem Zehnten gemacht. Und wir werden letztendlich zu einem gewissen Ergebnis kommen. Wir dürfen sogar noch mehr geben als den Zehnten. Wir haben alle Freiheit zu geben. Und deshalb habe ich auch ganz bewusst dieses Thema überschrieben mit einem fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wobei da steht 2. Korinther 8, der Vers steht natürlich in 2. Korinther 9. Aber wir werden auch 2. Korinther 8 ein kleines Stück angucken. Wir leben heute in einer Zeit, ihr kennt alle den Slogan, der absolut gängig ist, ja, jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Und so ist ja an jeden gedacht. Jeder sucht irgendwo mit dem Hintern an die Wand zu kommen, ja. Manch einer wiegt sich in einer gewissen Seligkeit, irgendwo angespart zu haben, irgendwo Grundlagen geschaffen zu haben, fürs Alter versorgt zu sein. Uns wird immer mehr auch ein Stück weit, mir scheint das schon fast wie Angst gemacht. Ja, Altersarmut ist so ein Wort, was da umgeht. Günther sagte schon zu Beginn der Stunde, im wahrsten Sinn des Wortes, im Weltmaßstab, sind wir, ob mit Mindestrente oder Hartz IV, reiche Leute. Wir gehören zu einem der wohlhabendsten Länder dieser Welt. Aber letztendlich von wem, woher kommt alles? Was sagt die Bibel zum Geben? Und ich möchte beginnen mit euch im Neuen Testament mit einem Wort aus dem Matthäusevangelium. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel mit. Wenn nicht, dann gewöhnt es euch an. Wir arbeiten grundsätzlich mit Gottes Wort und es ist immer gut, es in der Hand zu haben. Matthäus Evangelium heißt es im Kapitel 5, Vers 42, gib dem, der dich bittet und weise nicht den ab, der von dir borgen will. Da geht es um das Geben, um die Bereitwilligkeit zum Geben gegenüber dem, der in Not ist, ja, der Notwendigkeit hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Im Lukas-Evangelium im Kapitel 3, Vers 11, da wird's doch sehr herausfordernd. Da fragt die Volksmenge den Herrn Jesus, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer 2 Unterkleider hat, gebe eins davon dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Hier merken wir schon, das wird ein bisschen anspruchsvoll. Ja, meine Frau, die ist gerade beim Kleiderschränke ausräumen und man denkt gar nicht, was da alles so zutage kommt. Nun sind wir wirklich, ich behaupte schon, bescheidene Leute. Ja, aber wenn man denn so sieht, was sich so in den Jahren da angehäuft hat, ja, auch an Klamotten. Und zum Schluss ist es so, bei Männchen und Weibchen, da gibt's ein Hemd oder zwei oder ein oder zwei Blusen bei unseren Frauen, die werden am liebsten angezogen, der Rest, der gammelt vor sich hin, im Schrank. Unser Empfinden für Notwendigkeit kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Ja? Das Empfinden für einen notwendigen Lebensstandard, das geht manchmal weit auseinander. Da gibt es Leute, die können nicht genug haben und da muss man immer den neuesten Zwirn tragen. Und dann gibt es Leute, die sind mit wenigem zufrieden. Und die Kleidung, die muss nicht der Mode entsprechen. Das geht mir so, mir geht Mode völlig ab. Das muss mir selber gefallen und das muss zweckmäßig sein. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin ja nicht auf Brautschau, ja? Ich bin ja 37 Jahre verheiratet. Die Frage ist, wie gehen wir um? Ja, wie gehen wir um auch in unserem Denken und Empfinden? Ich kann mich gut entsinnen, eine Situation, vielleicht ging es manchen von euch ähnlich. Unmittelbar nach der Wende oder ja, mittendrin, 89, wir waren sehr spät mit dem Begrüßungsgeld abholen. Wir haben die Schlangen bis zu uns nach Vielau gesehen, bis zur Abfahrt auf der Autobahn. Und als wir dann das erste Mal in Hof waren, Begrüßungsgeld holen, dann waren wir mit den Kindern im Spielzeugwarenladen. Da gab es nur noch volle Preise, ihr kennt das noch, Pfennigartikel gab es gar nicht mehr. Gab es nur noch runde Zahlen. Und ich habe gestaunt, wie unsere Kinder mit der Situation umgehen konnten. Wir haben gesagt, jeder von euch darf sich für 10 Mark was raussuchen. Das konnten sie, ohne Tränen, habe ich selber darüber gestaunt. Und dann sind wir, meine Frau und ich, mit den Kindern rumgeirrt durch Hof in dem Wahn, wirklich in dem Irrwahn, wir müssten eine Stereoanlage kaufen. Ja, die müsste man unbedingt haben. Den Gedanken hatten aber wahrscheinlich 99% der Leute, weil es ging erst ab 800 D-Mark los. Darunter war nichts mehr. Was soll ich euch sagen? Ich habe bis heute noch keine Stereoanlage. Nach 30 Jahren Wende habe ich keine neue Stereoanlage. Wir haben manchmal einen Wahn, Dinge besitzen und haben zu müssen, das ist manchmal beängstigend. Ja. Später sagte mir ein Fachmann, der wirklich von der Sache Bescheid wusste, der sagte, du hast so ein Spitzenradio, da musst du schon ein paar tausend Euro ausgeben, um den Klang zustande zu bringen. Ja, DDR-Produktion, war nicht alles schlecht. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von dem, was wir haben müssten, besitzen müssten. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von dem, was wir erleben müssten. Da gibt es Leute, und ich kenne auch fromme, durchaus mir geliebte Geschwister, denen hängt das Geld so weit zur Tasche raus, die müssen dreimal Urlaub machen im Jahr. Ja? Und manch einer ist mit einmal zufrieden. Und der nächste braucht es gar nicht und ist trotzdem zufrieden. Also so weit geht die Schere auseinander über unser menschliches Empfinden, über das, was wir meinen, haben, besitzen oder erleben zu müssen. Und wir wollten einfach mal Gottes Wort ein Stück untersuchen. Und ich möchte beginnen im Alten Testament jetzt in Bezug auf, was ordnet Gott an. Und ich möchte dazu aus dem 5. Buch Mose lesen, die Anweisungen Gottes für sein Volk, wo es um den sogenannten Zehnten geht. 5. Buch Mose, Kapitel 12, ich lese Vers 4 bis 6. Dem Jahwe, eurem Gott, sollt ihr nicht so tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den Jahwe, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Und ihr sollt dahin bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer und eure Zehnten, das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeborenen eures Rind und eures Kleinviehs. Und dort sollt ihr dem Jahwe, eurem Gott, essen und euch erfreuen, ihr und eure Häuser an allem Erwerb eurer Hand, worin Jahwe, dein Gott, dich gesegnet hat. Hier werden zwei Dinge deutlich. Auf der einen Seite der Anteil Gottes, den Gott für sich erwartet. Und gleichzeitig kommt zum Ausdruck, auch das hat Günther schon angesprochen, im Vers 7, dass auch der Mensch genießen darf. Ja? Vers 7, und ihr sollt dem Herrn, euren Gott, essen und euch erfreuen, ihr und eure Häuser, an allem Erwerb eurer Hand, worin Jahwe, dein Gott, dich gesegnet hat. Und da haben wir schon die Richtung, die vorgegeben ist. Ja? Letztendlich kommt alles, was wir haben und besitzen, aus der Hand unseres Gottes. Es ist nicht unser Vermögen. Es ist nicht unsere Cleverness. Ja? Es ist nicht unser Geschick, unser Intellekt. Es ist Gott, der uns segnet. und der uns die Hände füllt. Und von dem sind wir gerufen zu geben. Immer noch im 5. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 23. Und du sollst essen vor dem Jahwe, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öls und die Erstgeborenen deines Rind und deines Kleinviehs, damit du Jahwe, deinem Gott, fürchten lernst alle Tage. Vorher heißt es im Vers 22, verzehnten sollst du allen Ertrag deiner Saat, die aus dem Feld erwächst, Jahr für Jahr. Es gab also zwei Richtungen, in die der Zehnte erhoben wurde und gebracht wurde. Das einmal in Bezug auf die Frucht des Feldes und auf das Vieh. Und da gab es sehr praktische Anordnungen. Wenn es zum Beispiel um das Vieh ging, um das Zehnte des Viehs, dann sollte der Hirtenstab quer gehalten werden und die Schafe und Ziegen sollten darunter durchlaufen. Und jedes Zehnte war für Jahwe, für den Herrn. Wozu? Im eigentlichen Sinne ging es darum, dass der Tempel und alles, was damit zu tun hatte, versorgt wurde. Dass die Priester, dass die Leviten, dass die Torwächter, im Buch Nehemia lesen wir von den Netinim, von den Tempeldienern, den Tempelsklaven, dass die Leviten, das waren ja die Sänger, die Chorsänger und die Musiker, dass diese Leute, die Gott im Tempel dienten, versorgt wurden. Dazu diente eigentlich der Zehnte. Dass es einfach auch Vorräte gab im Hause Gottes. Wir lesen gerade bei Nehemia eine sehr interessante Sache. Unter Nehemia wurde das eigentlich wieder neu begonnen. Ja, Nehemia war ja der Mann, der schon für das Volk Israel eine besondere Rolle spielte, der durch Gott berufen wurde, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Aber nicht nur das, er wurde berufen aus der Ferne, er kam über 1000 Kilometer von der Burg Susan aus dem persischen Weltreich, er war Mundschenk des Königs, kam er nach Jerusalem über 1000 Kilometer, um die Mauern wieder aufzubauen, aber auch um Jerusalem in sozialer und wirtschaftlicher und auch gottesdienstlicher Seite zu dienen, um den Juden wieder ja irgendwo ein Stück Format zu geben, ja wieder Gottes Wort, würden wir heute sagen, Gesetz Gottes auf den Leuchter zu stellen. Und erst unter Nehemia wurde dafür gesorgt, dass auch das, was lange Zeit klar war, aber dann irgendwo verloren gegangen ist, auch in den Zeiten der Gefangenschaft, wieder neu geordnet wurde, denn im Kapitel 10 in Nehemia lesen wir ab Vers 38, und den Erstling unseres Schrotmehls, unsere Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, Most und Öl wollen wir den Priestern bringen in die Zellen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Landes, den Leviten, denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben in allen Städten unseres Ackerbaus. Und der Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen in die Zellen des Schatzhauses. Denn die Zellen sollen die Kinder Israel und die Kinder Levi das Hebopfer vom Getreide und vom Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten, und die Torhüter und die Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen oder nicht vernachlässigen. Nehemia stellt diese Ordnung wieder neu her, stellt das wieder auf den Leuchter. Ja? Nehemia war ja 12 Jahre in Jerusalem, ging dann wieder zurück und während seiner wenigen Jahre Abwesenheit begann das schon wieder zu schleifen, sodass er nach seiner Wiederkehr wieder für Ordnung sorgen musste. Die Dinge wurden schon wieder vernachlässigt. Also im Alten Testament ging es beim Zehnten in der Hauptsache um Gott, um Opfer, um seine Ehre. Das hatte mit Anbetung zu tun. Und es ging um die Versorgung der Priester, der Leviten, der Tempeldiener, der Torwächter im Tempel. Das war das Hauptanliegen im Alten Testament. Nun wollen wir uns fragen, was sagt Gottes Wort für uns heute als neutestamentliche Gemeinde? Denn das ist ja das, was uns eigentlich interessiert. Ja? Die Zeit des Gesetzes ist vorüber. Wir sind heute zu einer viel größeren Freiheit berufen. Ich habe das schon angedeutet. Was sagt der Herr Jesus über den Zehnten? Ich möchte lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 23. Dort, ich sage es mal auf meine Weise, nimmt sich der Herr Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Brust. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Döhl und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Blinde Leiter, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Was hatten die Juden, was hatten die Schriftgelehrten und Pharisäer aus dem Zehnten gemacht? Sie hatten noch eins draufgesetzt, im wahrsten Sinn des Wortes. So wie in vielen Dingen. Wir wissen, dass die geistliche Elite unter den Juden das mosaische, das göttliche Gesetz eigentlich um über 600 Vorschriften erweitert hat. Und im wahrsten Sinn des Wortes den Menschen das Leben wirklich schwer gemacht hat. Und sie haben es auch den Menschen schwer gemacht in Bezug auf den Zehnten. Ja, die setzten sie noch den I-Punkt drauf. Da ging es nicht mehr nur um die Früchte des Feldes und des Viehs. Da ging es ins Detail, ja, da ging es in die Kleinigkeiten. Da müsst ihr euch mal ganz praktisch vorstellen, wenn ihr in eurem Garten Petersilie und Dill anbaut und ähnliche Kräuter, dann müsstet ihr davon den zehnten Teil ins Haus Gottes bringen. Ja? Und so war das eigentlich in allen Bereichen, dass man, ja, sie wurden zu Pfennigfuchsern, würden wir heute sagen. Ja? Den Leuten wurde das Leben wirklich schwer gemacht. Und der Herr Jesus, der reagiert auch dementsprechend darauf. Ich möchte mal noch eine Situation uns ins Gedächtnis rufen, die ist auch sehr besonders. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, da haben wir eine Situation, die ist sehr prekär. Die ersten 13 Verse, ich möchte die jetzt nicht lesen. Wir haben so schon mit der Zeit zu tun. Da war die Situation folgende, die Jünger hatten Hunger und während des Gehens pflückten sie Ähren und aßen diese Ähren, ja, zermalten, zerrieben die Ähren in der Hand und aßen die Körner. Markanterweise, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die das beobachten, die sprechen nicht etwa die Jünger an, die es eigentlich betraf, die sprechen den Herrn Jesus an. Ja, wie kann das sein, dass sie ohne sich zu waschen essen? Nun, ich sage es mal auf meine Weise, die haben nicht mit dreckigen Pfoten gegessen, ja. Es ging um die sogenannten rituellen Waschungen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten sich erdacht hatten, die niemals zum göttlichen mosaischen Gesetz gehörten. Und diese ritualen, zeremoniellen Waschungen, die hatten sie nicht getan. Und deshalb werden sie hier von den Pharisäern angezählt. Und wir lesen hier in diesem Text bis Vers 13, lest ihn bitte mal zu Hause, das ist sehr augenöffnend. Wir lesen hier mehrmals sich wiederholende Ausdrucksformen. Wir lesen im Vers 3, der Jesus spricht von den Überlieferungen der Ältesten, Vers 5, wieder Überlieferungen der Ältesten, Vers 7, Menschengebote, Vers 8, Überlieferungen der Menschen, Vers 9, eure Überlieferung und dann nochmal im Vers 13, eure Überlieferung. Also da ging es nicht mehr um Gesetz, da ging es nicht mehr um Gottes Wort, da ging es um das, was sich Menschen erdacht haben. Und das Ganze gipfelte, es hat ein Stück gebraucht, bis ich das verstanden habe, im Vers 10 geht es eigentlich los, da geht es um eins der 10 Gebote, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Das ist ja das erste Gebot mit Verheißung, ja, ehre Vater und Mutter, und dir wird's wohl gehen im Land. Und da hatten sich die Juden was ganz Pfiffiges ausgedacht. Vers 11, ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, sei das, was irgend dir von mir zunutze kommen könnte. Korban war ein Wort, was die geistliche Elite erdacht hat, in dem Augenblick, wo ein Sohn der ja nach dem Gesetz verpflichtet war, für die Eltern zu sorgen, in dem Augenblick, wo er das Wort Korban sprach zu seinen Eltern, war er aus der Nummer raus. Er brachte damit zum Ausdruck, Korban, das heißt Gabe, ja, Gabe für Gott, das, was er hatte, gehörte dem Tempel und er war raus aus der Pflicht der Versorgung der Eltern. Eine ganz böse Sache, ja. Gottes Wort wurde ausgehebelt. Man nahm sich selbst aus der Pflicht, obwohl man, und das ist das Erschütternde an der ganzen Sache, obwohl man genauso weiterlebte wie vorher, ja. Und der Herr Jesus muss sagen in Vers 12, und so lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht. Eine sehr ernste Sache, ja. Gottes Wort ungültig machen. Bei solchen Aussagen, da frage ich mich immer, geht das auch heute noch, Gottes Wort ungültig zu machen? Der Herr Jesus wehrt sich dagegen, den Zehnten des Alten Testamentes irgendwo, ja, dem irgendwo noch die Spitze draufzusetzen. Er wehrt sich dagegen, bis ins kleinste Detail zu gehen. Er hebelt das nicht aus, in keiner Weise. Aber er greift die Pharisäer und Schriftgelehrten an, weil sie das Ganze überspitzt, übertrieben hatten. Und er greift sie hier an dieser Stelle in Markus 7 ganz massiv an, weil sie durch ihre Gebote, durch Menschengebote, durch Überlieferung der Ältesten Gottes Wort ungültig gemacht hatten. Ausgehebelt hatten. Was heißt der Zehnte heute für die Gemeinde? Ich möchte lesen zuerst aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 1. Dort wird das ganz praktisch. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, wie ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück, und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Was ist Quelle des Ganzen oder Ursache des Ganzen? In Jerusalem war Hungersnot. Die Gläubigen in Jerusalem waren in Bedrängnis und in Not. Und der Apostel Paulus gibt hier Anweisungen, so wie schon in den Versammlungen in Galatien haben wir gelesen. Ja, am ersten Wochentag, am Sonntag zusammenzulegen für die Bedürfnisse der Heiligen. Da war einfach Not angesagt. Jetzt möchte ich lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1. Und das ist ein Text, der mich absolut fasziniert und umhaut. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Was war passiert? Man hat das Empfinden, die Anweisung des Apostels Paulus im ersten Brief, Kapitel 16, die war wohl irgendwo verraucht. Ja, man ist dem wohl nicht nachgekommen. Und jetzt stellt er ihnen im zweiten Brief, hier im achten Kapitel, Leute vor, Geschwister vor, die ganz anders reagiert haben auf das Hören der Not in Jerusalem. Ja, denn das macht der Text deutlich, die Geschwister in Mazedonien, die hatten von der Situation irgendwo gehört, sie haben das mitbekommen. Und der Apostel Paulus schreibt, was das in Mazedonien in den Gemeinden bewirkte. Ja, dass bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Ich versuch's mal mit meinen Worten zu sagen. Die hatten selber nicht viel, aber ihre Armut ist übergeströmt in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Mich haut das um, ja? Die hatten selber nicht viel. Eigentlich hatten die allen Grund, das Wenige, was sie hatten, irgendwo zusammenzuraffen. Aber nein, das ist übergeströmt in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Wenn man den Text liest, auch dann Vers 4, ja, baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft mit des Dienstes des Gebens für die Heiligen. Man hat das Empfinden, selbst dem Apostel Paulus ist nicht ganz wohl. Ja? Man hat das Empfinden, selbst der Apostel Paulus möchte dem irgendwo wehren, weil er ihre eigene Armut sieht. Aber sie lassen sich da überhaupt nicht aus der Bahn werfen. In dieser Weise war mit ihnen nicht zu reden. Sie wollten einfach, wie heißt es, ja, sie baten um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Ja, sie wollten sich damit eins machen, sie wollten mitgeben für die Bedürfnisse der Geschwister in Jerusalem, die in großer Not waren durch diese Hungersnot. Ich sage es auf meine Weise, da mussten keine Bettelbriefe geschrieben werden. Ja? Ich bin seit vielen Jahren auch Briefempfänger der Versammlung und ihr ahnt nicht, was da so November, Dezember alles für Post kommt. Ja? Und die wollen alle, wie heißt es immer so schön, die wollen alle unser Bestes. Ja? Wobei unser Geld nicht unser Bestes ist. Ja? Das ist ein ganz blöder Spruch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und auf einmal bekommt man mit Fakultäten zu tun, von denen hat man noch nie was gehört, beziehungsweise auch mit Fakultäten, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ich möchte nur mal rein informativ sagen, ja, auch die Christoph-Blinden-Mission ist ein katholisches Werk. Ja? Ich möchte damit nur sagen, wir sollten einfach auch weise sein, wie wir mit dem, was uns Gott in die Hand gibt, umgehen. Ja, wo wir hinspenden. Hier, die Mazedonier, die wussten, das waren Glaubensgeschwister in Jerusalem. Ja, und das hat sie wirklich betroffen gemacht. Da konnten sie nicht drüber hinweggehen. Ja, geschweige denn denken, wir haben selber nicht viel, lass die mal machen, die Korinther, die haben mehr Moos. Ja, nein, sie sahen sich absolut in der Pflicht. Ja, und mir scheint ja auch nicht so sehr der Gedanke der Pflicht, sondern der Lust. Ja. Dafür wollten sie etwas geben. Dafür brannten sie. Für die Heiligen in Jerusalem. Jetzt möchte ich gerne lesen aus dem 9. Kapitel im 2. Korintherbrief. Da heißt es im Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Hier werden mehrere Aussagen gemacht und die springen ja ins Auge, die müssen gar nicht erklärt werden. Ja? Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wir wissen alle, ich denke an ein Wort aus dem Matthäusevangelium, was mich schon als junger Mann sehr geprägt hat, bis heute. Matthäus Evangelium Kapitel 6 im Vers 33. Das müsst ihr sofort abrufen können. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden oder wird euch zufallen. Und vorher geht es um, ja, ich sag's mal im Sinne vom Apostel Paulus, vorher geht es um Nahrung und Bedeckung, ja. Ja, vorher geht es darum, ja, dass Gott auch die Lilie des Feldes gekleidet hat, ja, dass er für den Sperling sorgt, ja, und wie viel mehr sind wir Menschen. Liebe Geschwister, ich möchte uns einfach mal Mut machen, auch ganz bewusst in dieser Weise, was das Geben betrifft. Die Heilige Schrift, die nennt es noch anders, und das geht viel tiefer, und ich möchte das mal lesen, auch das geht uns als neutestamentliche Gemeinde an, im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 15, da geht's um das, was wir gleich tun, auch beim Brechen des Brotes. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Jetzt kommt der Vers 16, und da geht es um das praktische Opfer. Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Dann geht es um das praktische Geben, ja, um das auch für den anderen Dasein. Und hier steht ein Wörtchen, das greift noch anders. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Und ein Opfer hat immer zu tun mit einem Verlust, ja. Da geht's irgendwo an die Substanz, ja. Da geht's nicht darum, ich habe 22,52 Euro in der Tasche und die 2,52 Euro, die gebe ich mal, ja. Da habe ich immer noch eine runde Summe. Da geht's nicht um irgendwo ein Geben aus dem Überfluss. Beim Opfern, da geht's um die Substanz. Da geht's um persönlichen Verzicht. Und liebe Geschwister, wenn hier steht, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Dann ist das ein Wort, was erlebbar und erfahrbar ist. Und sicherlich könnten das schon viele auch bei uns bezeugen. Ich bin als junger Mann für 2 Jahre aus meinem Beruf raus in ein diakonisches Werk. Wir hatten als Brüderversammlung in der ehemaligen DDR ein Altenheim in Kriewitz, da kurz unter Schwerin. Und da war ich 2 Jahre als diakonischer Helfer. Das hieß 60 Mark Taschengeld bei Freikost und Logis. Und ein guter Diakon ist, wenn er von 6 bis 24 Uhr arbeitet, möglichst Montag bis Samstag. Ich bin da auch mit einer riesen Euphorie hin, ja, der Gedanke, unter Brüdern zu arbeiten und zu leben. Und das war für mich einfach gewaltig. Nun, die Euphorie, die ist bei Zeiten verflogen irgendwo. Aber für mich war es eine sehr gute Zeit. Ich war auf keiner Bibelschule. Das war meine Bibelschule. Und das war eine gute Zeit. Und es war ein bewusster Verzicht. Und liebe Geschwister, ich sag's euch so, ich bin gegen den Willen meines eigenen Vaters dahin gegangen. Es war das erste Mal, dass ich bewusst gegen meinen Vater gehandelt habe. Mein Vater dachte in dieser Weise sehr menschlich und er wollte mir das ersparen, was ihm getroffen hat. Er hatte auch ziemlich jung geheiratet und da waren auch ruckzuck 4 Kinder da. Und da war manchmal ganz schön Ebbe im Portemonnaie, ja. Wir sind aber alle groß geworden. Und das wollte er mir ersparen. Für mich war es eine sehr wichtige Zeit. Und ich kann euch sagen, auch aus dieser praktischen Erfahrung des Verzichts, Gott lässt sich nichts schenken. Gott lässt sich nichts schenken. Und ich habe Dinge erlebt, da bin ich heute noch sprachlos. Ja? Wie Gott auch Herzen willig macht und mich in Notsituationen einfach beschenkt hat mit Dingen, mit denen man niemals irgendwo rechnet. Ich wünsche uns, dass wir wieder den Mut haben, den Mut finden, auch in diesen praktischen Dingen bewusst aus der Hand unseres Gottes zu leben. Dass wir offene Hände haben für das Werk des Herrn. Offene Hände haben für die Bedürftigkeit von Geschwistern. Ich vergesse jetzt hier mal mein Manuskript, das ist sowieso mal schwierig mit mir. Ich möchte einige Verse lesen aus dem 1. Buch der Chroniker, Kapitel 29. Da wird etwas deutlich von dem, wie geben und was wir eigentlich tun. In Kapitel 29, im 1. Buch der Chroniker, eigentlich geht es schon in den letzten beiden Versen, Kapitel 28 los, dort ruft König David zum Spenden auf, zum Geben auf für den Bau des Tempels. Ihm war der Bau des Tempels verweigert. Er war der Kriegsmann, er war der König, der die Siege schaffte und Israel Freiraum schaffte, der die Feinde Israels besiegte und sein Salomo sollte nach Gottes Anweisung den Tempel bauen. Und David akzeptiert das auch. Und wirbt für den Bau des Tempels. Und wir finden hier 6-mal ein Wort, mindestens in meiner Übersetzung. Vielleicht wird es bei euch anders übersetzt, aber sicherlich ähnlich. 6-mal ein Wort, was mir sehr gut gefällt, nämlich bereitwillig oder Bereitwilligkeit. Da lesen wir davon, wie König David opfert. Und da werden auch Zahlen und Gewichte genannt. Dann ist das eine Vorbildwirkung für die Fürsten und für die Ältesten des Volkes. Auch sie reihen sich ein und es werden Zahlen und Gewichte genannt. Dann heißt es, dass das Volk die Bereitwilligkeit ihrer Obersten sah und auch dementsprechend gab für das Haus des Herrn. Und dann lesen wir ab Vers 10 das Gebet Davids. Und ich möchte mal ab Vers 14 lesen. 1. Chroniker 29, 14. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein? Von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wir alle unsere Väter, wie ein Schatten sind unsere Tage auf der Erde. Und es gibt keine Hoffnung, hier zu bleiben. Jahwe, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitet haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und es ist alles dein. Und ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Wohlgefallen hast an Aufrichtigkeit. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich dies alles bereitwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Zweimal bringt König David klar und deutlich zum Ausdruck: Von deiner Hand haben wir dir gegeben. Liebe Geschwister, und das wollen wir uns einfach mal wieder ins Bewusstsein rufen. Ja? Letztendlich können wir nur von dem zurückgeben, womit uns Gott, womit uns der Herr Jesus die Hände gefüllt hat. Und das wollen wir, so wie König David es hier zum Ausdruck bringt, in Aufrichtigkeit unserer Herzen tun. Wie hieß es im Korintherbrief? Nicht unter Zwang, ja, nicht mit Verdruss, nicht mit knirschenden Zähnen. Das kannst du vergessen. Lass es sein. Aber in Aufrichtigkeit unserer Herzen dürfen wir geben. Und das letztendlich zur Ehre und Anbetung unseres Herrn. In den Versammlungen, wo ich zu Hause bin, in den sogenannten Brüderversammlungen, da haben wir eine gute Sitte. Und ich glaube, das ist auch zu Recht. Wir feiern ja jeden Sonntag das Mahl des Herrn und im Anschluss oder dazu gehören zu dieser Stunde sammeln wir auch die Gaben ein. Weil nach Hebräer 13 gehört das zusammen, ja? Das Opfer der Lippen und das ganz praktische Opfer gehören zusammen. Es ist eine Form der Anbetung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, möchte ich zum Abschluss den Vers 9 lesen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier geht es nicht um finanzielle Mittel, ja, nicht vordergründig. Hier geht es darum, und das bringt der Philipperbrief auch auf eine feine Weise zum Ausdruck im Kapitel 2, in diesem sogenannten Christus-Hymnus, die 7 Stufen der Erniedrigung und die 7 Stufen der Erhöhung unseres Herrn, der Gott gleich war, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Unser Herr, Jesus Christus, war Gott gleich. Und er hat es nicht, so könnte man auch übersetzen, wie eine Beute festgehalten, Gott gleich zu sein. Nein, er erniedrigte sich selbst und nahm die Gestalt seiner Geschöpfe an. Er wurde Knecht, er wurde Sklave. Und er wurde einer, wenn wir den Herrn Jesus verfolgen, in seinem Erdenleben, in den Evangelien, der nichts hatte. Der sich von seinen Jüngern den Denar geben lassen musste, ja, als er gefragt wurde nach der Steuer für den Kaiser, ja. Er hatte selber keine Münze, er musste sie sich geben lassen. Er hatte nichts, er wurde arm, auf dass wir reich würden in seiner Gnade. Ich weiß nicht, ob jeder von uns der Versammelten wirklich schon ein Gotteskind ist. Deshalb möchte ich das zum Schluss auch noch gerne zum Ausdruck bringen. Es geht nicht darum, dass du hier dein Portemonnaie leer machen musst. Das war jetzt ein Thema, was uns als Gotteskinder einfach auch angeht und was auch dran ist, darüber nachzudenken, was einfach dazugehört. Zuallererst geht es darum, dass du Frieden findest mit einem heiligen und gerechten Gott. Und diesen Frieden, den hat der Herr Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Denn er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. So heißt es im Kolosserbrief Kapitel 1. Er hat Frieden gemacht mit einem heiligen und gerechten Gott durch sein Blut, was für dich und für mich stellvertretend geflossen ist. Er hat dich und mich gesehen in unserer Verlorenheit, unserer Sünde, unserer Schuld, die uns von Gott getrennt hat. Und deshalb ist er diesen Weg gegangen. Er wurde arm, auf dass wir reich würden. Jetzt möchte ich doch noch etwas lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Ganz kurzen Gedanken zum Geben wie. Vielleicht kennt ihr das. Im Matthäus-Evangelium, da lesen wir davon, wie wir geben sollen, im Kapitel 6. Ich lese mal ab Vers 2. Wenn du nun Wohltätigkeit übst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, wenn du opferst, wenn du gibst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Deine Rechte soll nicht wissen, was deine Linke tut. Liebe Geschwister, ich habe das live erlebt. Ja, wir haben Mitte der 80er Jahre ein neues Haus gebaut, ein neues Gemeindehaus gebaut. Und da geschah Folgendes. Der hauptverantwortliche Bruder sagte dann an, Schwester sowieso hat 3.000 Mark geopfert für den Gemeindebau. Da hat es mich fast zum Stuhl gerissen. Ja, war ein sehr junger Mann, jung verheiratet. Und dann ging der junge Mann dahin und sagte, Brüder, hier läuft was gegen den Baum. Ihr habt die Schwester um ihren Lohn gebracht. Die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Ja, das soll in aller Stille geschehen. Wir kennen ja so die Fotos in der freien Presse, ja? Wenn da so große überdimensionale Einzahlungschecks gehalten werden, ja, der und der oder das und die Firma spendet für das und das Werk, ja, nicht nach diesem Motto, sondern im Stillen, im Verborgenen, auf das uns Lohn wird in der himmlischen Herrlichkeit, auf das wir uns hier nicht selbst schulden, den Lohn vorwegnehmen, ja, Ansehen bei Menschen. Das war mal ein Gedankengang, der mir noch sehr, sehr wichtig schien. Liebe Geschwister, wir sind alle reiche Leute, reich in Christus. Er hat uns reich gemacht. Und wir haben auch alle, sicher geht unser Verständnis weit auseinander. Und wir sind Menschen, ja. Und auch die Frommen sind davon manchmal nicht frei. Der Mensch richtet sich immer nach denen aus, denen es noch besser geht, ja. Das sind unsere Ziele. Und da geht unser Empfinden hin und manchmal vielleicht auch unser Lamentieren, ja. Dann wird manchmal lamentiert auf höchstem, im allerhöchsten Niveau, ja. Wir richten uns immer nach denen aus, die noch viel mehr haben. Aber lasst uns einfach bedenken, dass auch heute Menschen Hungers sterben. Lasst uns einfach bedenken, dass wir, ob Mindestrente oder Hartz IV oder vielleicht wenig mehr, dass es uns gut geht, dass wir satt werden, dass wir anzuziehen haben, dass wir sogar noch geben können, weitergeben können von dem, womit uns Gott die Hände gefüllt hat. Und lasst uns das tun in dem Bewusstsein, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Aber wer freimütig gibt, wer segensreich gibt, wird segensreich ernten. Vielleicht müssen wir das wieder neu lernen. Aber ich wünsche mir, dass wir uns um diesen Segen nicht selber bringen.